Ja, einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Von deinem Bildschirm aus darfst du mit dabei sein, mit uns hier im Studio sozusagen. Und wir haben jetzt eine starke Predigtreihe hinter uns und starten in eine neue Predigtreihe, eine ganz kurze, über die Auferstehung von Jesus. Wir sind in der Predigtreihe Die Auferstehung, ist eine ganz kurze. Diese und nächste Woche wollen wir darüber reden. Und wir glauben daran und beten dafür, dass diese Messages wirklich die Bedeutsamkeit und die Power, die Kraft der Auferstehung Jesu dir neu vor Augen stellen. So, und ich will starten mit einer kleinen Begebenheit, die vor ein paar Monaten passiert ist. Ich bin so durch die Fußgängerzone von Stuttgart gelaufen, auf dem Weg gerade zum Galeria, wollte mir da eine Spätzlespresse holen. Okay, eine Geschichte, die so anfängt, kann nur gut werden, oder? Einer, der sich dann eine Spätzlespresse holt. Und auf dem Weg zum Kaufhof sehe ich so eine Gruppe an arabischen Männern heiß am Diskutieren. So, die einen waren so im Anzug, die anderen so ein bisschen ja, gangstermäßig irgendwo angezogen. Und mich hat es interessiert, okay, worum geht's da? Und habe so von der Ferne ein bisschen zugeguckt. Und dann hat einer das gesehen und mich hergerufen. Ich, okay, komm, gehe ich mal hin. Und dann hat sich rausgestellt, die einen waren so nordafrikanische Jungs und die anderen waren arabische Zeugen Jehovas, die mit denen gerade über ihren Zeugen Jehova-Glauben reden wollten und sie ja überzeugen wollten, Zeugen Jehovas zu werden. Und letztlich lief es darauf hinaus, dass ich das Gespräch mit den muslimischen Jungs übernommen habe, ihnen von Jesus erzählt habe. Die arabischen Zeugen Jehovas sind ein bisschen abgedampft, dass quasi der Stab an mich weitergegeben wurde. Und dann habe ich ihnen von Jesus erzählt. Wir haben Argumente ausgetauscht, warum wir an den Koran glauben, warum wir an die Bibel glauben. Und irgendwann habe ich sie gefragt, woher sie denn wissen, ob Mohammed wirklich ein Prophet Gottes war. Also Mohammed, der Prophet des Islam. Und ich habe sie gefragt, woher wisst ihr denn, dass er wirklich ein Prophet Gottes war? Und er sagt so: Hör mal, warst du schon mal in der Moschee? Ich sage: Ja. Ja, dann hast du nicht, als du in der Moschee warst, da war was gespürt. Warst du nicht berührt innerlich? Ich sag dir, wenn du in die Moschee gehst und was spürst, dann wirst du wissen, das ist die Wahrheit. Das ist der wahre Glaube. Er war ein Prophet Gottes. Und ich dann so ganz nüchtern, okay, also ich habe jetzt nicht so viel gespürt tatsächlich. Ich spüre eher was, wenn ich in der Kirche bin. Wir haben noch ein bisschen weiter geredet. Und dann, naja, laufe ich so weiter, kaufe mir meine Spätzlespresse, laufe zum Ende der Fußgängerzone und dann laufen mir zwei Mormonen entgegen. Und ich war so richtig im Mode, dachte, okay, come on, das Evangelium müssen jetzt alle Leute hören. Spreche so diese zwei Mormonen an, wir kommen so ins Gespräch. Irgendwann frage ich sie dieselbe Frage. Ich frage sie, woher wisst ihr denn, dass euer Prophet Joseph Smith wirklich ein Prophet Gottes war? Dass das Buch Mormon wirklich das Buch ist von Gott inspiriert. Und sie sagen mir, du musst über das Buch Mormon beten. Bete darüber. Und Gott wird es dir zeigen, indem er dir ein warmes Gefühl in deiner Brust gibt, ein Brennen in der Brust, und dann weißt du, das ist die Wahrheit. Ich sage denen, okay, gut, das Problem ist nur, die Kollegen hier 200 Meter weiter, die sagen genau dasselbe über ihr Buch und über ihren Propheten. Woher weiß ich denn, dass ihr jetzt richtig liegt und nicht die? Und sie wussten nicht mehr so richtig, was sie sagen sollen. Aber meine Frage an dich ist: Was würdest du antworten, wenn dir jemand diese Frage stellen würde? So, wenn du von jemandem gefragt wirst, woher weiß ich, dass Jesus wirklich Gottes Botschaft an uns weitergegeben hat? Woher weiß ich, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Woher weiß ich, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein? Was würdest du ihm dann antworten? Solltest du ihm dann auch sagen, komm in die Kirche und das tolle Gefühl, das du haben wirst, wenn die Lobpreismusik von vorne erklingt, das wird dir zeigen, das Christentum ist wahr. Oder bete über die Bibel und Gott wird dir ein gutes Gefühl geben und damit zeigen, dass es die Wahrheit ist. Ich meine, das kannst du machen, aber wenn dein Gesprächspartner in Stuttgart wohnt und du Pech hast, dann stößt er auf einen dieser Jungs, die ich da kennengelernt habe, und die werden ihm genau das Identische sagen. Also die Frage ist da, was hebt Jesus von anderen Religionsstiftern ab? Was hebt das Christentum von anderen Glaubensrichtungen ab? Woher wissen wir, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist, dass er wirklich der ist, der er behauptet zu sein? So, und wer das Christentum mal mit anderen Religionen vergleichen will, der geht am besten nach Indien. Wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, würde ich heute Abend im Flieger nach Indien sitzen, aber musste leider da meinen Flug canceln. Aber sei es mal drum, wenn du nach Indien gehen willst, dort wirst du alle möglichen Weltreligionen finden, die in diesem Land entstanden ist. sind. Und drei Religionen, drei Weltreligionen kommen gleich aus Indien. Und erst vor ein paar Monaten war ich das letzte Mal in Indien bei dem Baum, an dem Buddha seine Erleuchtung gehabt haben soll, seine innere Erleuchtung. Von dort aus hat er angefangen, darüber zu predigen, und Menschen auf seinen Weg, auf den Weg des Buddhismus einzuladen. Und so ist der Buddhismus gestartet. Und in allen möglichen anderen Religionen war es auch genau so. Also gerade zum Beispiel im Islam, im Mormonismus, wo ich gerade von geredet habe, es gab einen Religionsführer, der hatte eine innere Erleuchtung oder eine Vision oder eine Begegnung mit einem Engel gehabt. Und damit startete die Religion. Aber was das Christentum so abhebt und herausstechen lässt von anderen Glaubensrichtungen, ist der Weg, wie es gestartet hat. Denn so hat das Christentum nicht gestartet. So hat der christliche Glaube nicht gestartet. Die Geburtsstunde des Christentums war nicht die spirituelle Erfahrung eines religiösen Führers. Es war nicht so, dass Jesus an einen Ort gegangen ist, dort meditiert hat und plötzlich eine Erleuchtung bekam und daraufhin losgegangen ist, um zu predigen, sondern die Geburtsstunde des Christentums war die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und darum wollen wir uns mit der Auferstehung beschäftigen. Es war ein Event, das wirklich stattgefunden hat. Die Geburtsstunde des Christentums war ein historisches Event. So etwas, was man auch wie andere geschichtliche Events bis zu einem gewissen Grad nachprüfen kann und schauen kann, ist das Ganze denn wirklich zuverlässig? Und ich kann dir sagen, ich spoilere dich schon mal, die Auferstehung ist historisch zuverlässig. So, wir müssen nicht blind glauben, von dem her, ob das mit Jesus jetzt alles stimmt und auf ein Brennen in der Brust oder auf ein gutes Gefühl irgendwo vertrauen, sondern wir können uns hinhocken, wir können das Ganze studieren und checken und nachprüfen, ist die Auferstehung als historisches Ereignis wirklich historisch glaubwürdig, ist sie passiert oder ist sie nicht passiert? Und jedes theologische Argument, alles, was wir über Gott uns dann anschauen, muss irgendwo von dieser Grundlage herkommen. Ist das Ganze glaubwürdig? Stimmt es oder stimmt es nicht? Und nur dann, wenn die Auferstehung Jesu wirklich passiert ist, dann macht es überhaupt Sinn, Christ zu sein. Nur dann macht es Sinn. So, Paulus, er berichtet in 1. Korinther 15 von der Auferstehung Jesu. Und er führt in einem richtig langen Kapitel aus, was mit dieser Auferstehung von Jesus alles verbunden ist. Er spricht darüber, was die Auferstehung von Jesus bewirkt, und was passiert, wenn wir daran glauben, was für eine Hoffnung wir durch die Auferstehung haben, was wir für Auferstehungskörper haben werden im kommenden Reich Gottes und so weiter. Aber bevor er das macht, bevor er darüber spricht, was die Auferstehung alles für Auswirkungen auf unser Leben hat, was für theologische Schlussfolgerungen alle daraus kommen, will er den Korinthern, an die er diesen Brief schreibt, erstmal zeigen, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. Dass es nicht einfach nur eine schöne Story ist, sondern dass sie wahr ist. Er will den Leuten zeigen, hey, Jesus ist wirklich auferstanden. So, und es ist wichtig, zu sehen, wie er versucht, die Leute zum Glauben daran zu bringen oder wie er es auch nicht versucht. Er schickt den Korinthern nicht einen Brief, wo er ein paar Songtexte ihnen weitergibt und ein paar Gitarrenriffs schreibt und sagt ihnen, ey, wenn ihr diese Worship-Songs singt in eurer Kirche in Korinth und ihr dann warme Gefühle dabei habt, dann wisst ihr, dass Gott real ist. Das macht er nicht. Er tut es auch nicht, indem er ihnen verspricht, öffnet euer Herz für den auferstandenen Jesus und er wird euch persönlich erscheinen oder was Übernatürliches tun. Und dann wisst ihr, dass es wirklich wahr ist, dass Jesus auferstanden ist. So als könnte man dann erst an Jesus glauben, wenn man eine krasse Erfahrung gemacht hat. So, ich habe selber schon krasse übernatürliche Erfahrungen gemacht. Okay, ich habe selber schon erlebt, wie Gottes Kraft mich berührt hat. Ich habe selber schon erlebt, wie ich für kranke Menschen bete und im selben Moment sind sie gesund. Ey, wir dürfen als Christen an die lebendige Kraft Gottes glauben. Wir dürfen an einen lebendigen Gott glauben, der hier und heute mit derselben Auferstehungskraft in unserem Leben wirkt. Aber ich sag dir, selbst dann, wenn ich all das nicht erlebt hätte, hätte ich genügend objektive Indizien, um an Jesus Christus und an seine Auferstehung und damit an die Wahrheit des Christentums zu glauben. Du brauchst nicht erst ein krasses Erlebnis gehabt haben, um Christ werden zu können. Und du brauchst auch Jesus nicht so zu verkaufen, als müsste dein Gegenüber abwarten, bis er irgendwas Krasses erlebt. Sondern die Facts, die jetzt schon feststehen, die sind stark genug. Was sind denn die Facts? Das macht Paulus, er zählt sie auf und wir schauen uns einfach mal ein paar dieser Facts rund um die Auferstehung an. Und wir gehen mal rein in 1. Korinther 15, in die Verse 3 bis 7, wo Paulus über diese Auferstehung spricht. Und dort sagt er Folgendes: Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Also was macht Paulus hier? Er zählt einfach ein paar nüchterne Facts auf, um zu zeigen, Leute, diese Botschaft, an die wir glauben, Kreuzigung und Auferstehung, die ist glaubwürdig. Was macht er? Was zählt er auf? Er zählt zum einen die Übereinstimmung mit dem Alten Testament auf. Er sagt, das Ganze geschieht nach den Schriften. Da wurden schon quasi prophetische Vorhersagen angelegt, die sich in Jesus erfüllt haben. Also was hier passiert, ist eine Erfüllung von dem, was im Alten Testament passiert. Und es ist im Einklang und in einer Linie mit dem, wie Gott schon immer gearbeitet hat. Er zählt die Masse an Zeugen auf. Diese und diese und diese und diese Leute, die ganzen verschiedenen Leute, mehr als 500, erzählt die Ansprechbarkeit der Zeugen auf. Er sagt, ey, die meisten von ihnen leben noch. Ihr könnt da hingehen, ihr könnt die fragen, ihr könnt das nachprüfen, nachchecken. Das Ganze beruht nicht auf irgendwelchen Vermutungen, sondern das sind Leute, die haben ihn gesehen, die sind ihm begegnet. Er spricht die Lebensveränderung der Zeugen an. Zum Beispiel Jakobus, den er hier aufzählt, ist der Bruder von Jesus gewesen, der nicht an ihn geglaubt hat. Der ein Skeptiker, der ein Zweifler war und der nach der Auferstehung angefangen hat, an Jesus zu glauben. Wir könnten noch so viele Sachen hinzufügen, die Paulus hier gar nicht schreibt. Darüber, dass die Kirche, die völlig am Boden zerstört war, die geglaubt haben, ihre Bewegung ist gescheitert, plötzlich neuen Mut gefasst hat und hinausgegangen ist in die ganze Welt, um den Glauben an Jesus zu bekunden, was überhaupt gar keinen Sinn machen würde, wenn Jesus nicht auferstanden worden wäre. Wir können davon sprechen, dass die Juden, die den Sabbat als ihren heiligsten Tag hatten, angefangen haben, den Sonntag zu ihrem neuen Tag zu machen. Was zeigt? Ey, da muss was Krasses passiert sein, dass die Juden an einem Tag, an dem die vorher nichts gemacht haben, der für sie, weil der so heilig war, dass sie nicht mal das Licht angemacht haben, um den Ruhetag wirklich zu heiligen, plötzlich sagen, hey, nein, der Auferstehungstag ist der neue zentrale Tag für uns. Und wir können so viele Dinge aufzählen rund um diese Auferstehung. Ich habe mich damit im Rahmen von meiner Abschlussarbeit in meinem Theologiestudium beschäftigt. Und da könnte ich Videos über Videos über Videos drehen. Aber was wir hier sehen, ist einfach, was Paulus macht, ist, er legt dieses Fundament, das Ganze ist eine historische Tatsache, das Ganze stimmt. Und die Grundlage unseres Glaubens ist die Auferstehung und eben nicht schöne Gefühle. Eben nicht, dass wir die christliche Story einfach nur schön finden, sondern die Grundlage ist, dass die christliche Story wahr ist. Dass sie wahr ist. Es ist nicht nur eine schöne Story, es ist eine wahre Story. Das ist, was er Ihnen hier sagen will. Und ich verspreche dir eine Sache. Du wirst eine komplett andere Tiefe in deiner Gottesbeziehung haben. Du wirst eine komplett andere Tiefe in deiner Beziehung zu Jesus erleben, wenn du verstanden hast, dass es nicht nur Schönes, was du glaubst, sondern dass es wahr ist. Nicht nur schön, sondern wahr. Und ey, ich bin, jetzt mal ganz ehrlich, die christliche Story ist somit das Schönste, was man sich vorstellen kann, oder? Da ist ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er in diese Welt hineinkommt und unsere Schuld, unseren Mist, den ganzen Dreck, den wir gemacht haben, selber auf sich nimmt. Der den Tod mit all seiner Kraft besiegt, indem er selbst von den Toten aufersteht. Der Kranke heilt, der Wunder tut, der Menschen, die ausgestoßen sind, annimmt und liebt. Und der uns befähigt, selber die Kraft von dem Bösen in unserem Leben zu überwinden. Das ist eine heftige Story, oder? Das ist eine komplett krasse und wunderschöne Story. Aber weißt du, was sie noch besser macht, diese Story? Weißt du, was sie noch besser macht? Was sie noch besser macht, ist, dass sie nicht nur schönes Wunschdenken ist. Nicht nur Opium für das Volk, nicht nur eine Märchengeschichte für Erwachsene, nicht nur ein Ast, an dem man sich halt klammert, weil man sonst nicht hat, sondern eine historische Tatsache. Halleluja. Das ist und ich sag dir, es ist der Hammer zu sehen, welche starken Argumente es für die Auferstehung gibt und der Glaube an Jesus nicht eine rein emotionale Sache ist. Versteh mich richtig, zu der Beziehung mit Jesus gehören Emotionen immer dazu. Emotionen in der Beziehung mit Gott sind enorm wichtig und ohne das ist das Ganze nur ein Kopfglauben. Es geht nicht nur darum, Informationen in unserem Kopf anzusammeln, sondern diesen Gott wirklich zu kennen und zu lieben mit unserem ganzen Herzen. Aber sie sind eben nicht die Grundlage unseres Glaubens. Sie sind nicht das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut ist. Man sagt ja, Gefühle sind ein guter Freund, aber ein schlechter Ratgeber. So, das Problem bei Gefühlen ist, dass man sich in alles Mögliche emotional hineinsteigern kann, ohne dass es jetzt unbedingt Sinn macht. Okay, du kannst dich durch das Anhören von romantischen Songs in Gefühle für jemanden reinsteigern, wo du, wenn du das Ganze mal durchdenken würdest, sagen würdest, ey, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, wir passen gar nicht zusammen, die Person ist völlig anders als ich, diese Beziehung macht vorne und hinten keinen Sinn. Aber du kannst dich trotzdem emotional reinsteigern, indem du dir Kuschelrock-CDs und emotionale Serien und was weiß ich reinziehst. Und deswegen mal mein Tipp am Rande: Fang erst an, dir romantische Songs anzuhören und dich emotional reinzupuschen, wenn du weißt, dass die Beziehung mit der Person auch Sinn macht. Aber das Anhören von romantischen Songs hat eine komplett andere Tiefe, wenn du weißt, hey, das ist nicht nur emotionales Wunschdenken, dass ich jetzt verliebt bin in die Person, sondern das Ganze ist gegründet darauf, dass ich mich davon überzeugt habe, ey, die Person passt zu mir. Das Ganze macht auch Sinn. Und so ist es auch bei unserem Glauben an Jesus. Gott ruft uns nicht dazu auf, uns blind emotional einfach in irgendwas reinzupuschen und reinzusteigern, sondern er gibt uns in seinem Wort gute Gründe mit daran zu glauben, dass der Glaube an die Auferstehung Sinn macht. Aber ich kann dir sagen, wenn du das gemacht hast, dann hat es eine komplett andere Tiefe. Wenn du plötzlich im Lobpreis stehst und singst, das Grab ist wirklich leer. Wenn du weißt, ey, diese Gefühle, die ich gerade habe, die sind nicht auf einem großen Berg von blindem Nichts gegründet, sondern die sind auf historischen Facts gegründet. Der Glaube, den ich da habe, der macht Sinn. Und ich glaube, viele Christen lassen sich in ihrem Leben in ihrem Glauben diese Tiefe rauben, weil sie Gott auf eine emotionale Ebene reduzieren und ihren Glauben fast schon losgelöst betrachtet von ihrem Verstand und als zwei getrennte Bereiche behandeln. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Jesus sagt, liebe den Herrn, dein Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Unser Verstand, der gehört auch in unsere Beziehung mit Gott rein. Und viele Leute suchen sich ihren Glauben und ihre Weltanschauung danach aus, was sie schön finden, was ihnen gefällt, was sie toll finden, was sie emotional anrührt. Aber fragen gar nicht danach, was die Wahrheit ist. Aber das ist nicht biblisches Denken. Als Christen sollen wir nicht so ticken. Wir sollen wissen, warum wir an Jesus glauben und wir sollen in der Lage sein zu erklären, warum Jesus die Wahrheit ist, über unsere Gefühle hinaus. Paulus, er schreibt den Korinther nicht, glaubt einfach mal an die Auferstehung, weil das so eine tolle Story ist, die uns so viel Hoffnung gibt. Sondern er sagt, glaubt an die Auferstehung, weil sie wirklich passiert ist, weil es dafür gute Belege gibt. Und wir haben gesehen, das Erste, was er macht, ist, er legt ihnen eine Kette von Argumenten für die Auferstehung vor. Und dann, und das sehen wir uns jetzt an, geht er dazu über, den Korinthern zu erklären, welche krassen Folgen die Auferstehung hat und welche Folgen das hätte, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Also erst erklärt er, warum ist es wahr, und dann erklärt er, was ergeben sich daraus für Folgen, dass es wahr ist. Und was für Folgen hätte es, wenn das Ganze nicht wahr wäre? Was wäre denn, wenn das Ganze nur eine schöne Märchengeschichte wäre? Was wäre, wenn das Ganze nur Opium fürs Volk wäre? Und das schauen wir uns an im selben Kapitel, die Verse 13 und 14. Dort sagt er, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, hey, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und dann ist es sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kannst du das komplette Christentum in die Tonne kloppen. Dann kannst du alles wegschmeißen. Dann ist alles Müll. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, das Evangelium zu predigen, wenn es nur eine schöne Märchengeschichte ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann verschwende ich seit meiner ersten Predigt vor 8 Jahren meine Zeit. Dann verschwende ich jetzt gerade meine Zeit. Dann könnte ich jetzt hier aus diesem Livestream raus und irgendwo draußen joggen gehen oder mir meine Serie weiter anschauen. Und deswegen ist es auch, by the way, das Sinnloseste aller Welt, als ein Pfarrer zu arbeiten, wenn man gar nicht wirklich an die Inhalte glaubt. Wenn man zum Beispiel sagt, Jesus ist eigentlich gar nicht wirklich auferstanden. Er ist im symbolischen, im übertragenen, im geistlichen Sinne auferstanden, aber doch nicht körperlich. Sowas kann doch ein aufgeklärter Mensch nicht glauben. Paulus weiß, dass Auferstehungen nicht passieren. Die ersten Christen wussten, dass ein Toter nicht einfach mal auferweckt. So schlau waren die auch schon im ersten Jahrhundert. Und wenn er hier das klar macht, dass Jesus auferstanden ist, dann ist es immer damit verbunden, dass er auch körperlich auferstanden ist von den Toten. Dass Gott ein Wunder gewirkt hat in Raum und Zeit und dass sich der christliche Glaube auf dieses Wunder als historisches Ereignis beruft. So, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann macht es keinen Sinn, vom Evangelium zu erzählen. Dann macht es keinen Sinn, von Jesus zu erzählen. Evangelium bedeutet übersetzt die frohe Botschaft. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es nichts Frohes an dieser Botschaft. Der christliche Glaube ist eben nicht nur eine Sammlung von guten Lifehacks und guten ethischen Richtlinien. Man kann die christliche Botschaft nicht auf sei ein guter Mensch und sag dem lieben Gott regelmäßig Danke reduzieren. Oder tue Recht und scheue niemand oder keine Ahnung. Man kann die Botschaft von Jesus nicht beschränken auf Hoffnung. So, wenn diese Hoffnung auf nichts gegründet ist, dann ist es nur bla bla. Und die Bibel macht uns das klar. Wenn die Hoffnung, die wir als Christen haben, sich nicht auf ein reales Ereignis, sich nicht auf die Auferstehung stützt, wenn die nicht passiert ist, dann ist es nur Blabla. Zwar ein schönes Blabla, ja, ein inspirierendes Blabla, aber halt nur Blabla. Und dann haben wir als Christen der Welt eigentlich nichts zu sagen, dann ist unser Glaube sinnlos. Paulus sagt in Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. So, die Hoffnung, auf die man sich als Christ ausrichtet, ist eine, die über das Leben in dieser Welt hinausreicht. Das Leben auf dieser Erde ist nicht alles. Und es ist ein essentieller Teil der christlichen Hoffnungsbotschaft. Und du kannst das christliche Leben, du kannst das Christentum nicht darauf reduzieren, einfach hier ein guter Mensch zu sein und jemand zu haben, der dir ab und zu mal in deinen Zeiten der Not beisteht. Das ist nicht die Botschaft. So, worauf soll man hoffen, wenn es keine Grundlage dafür gibt? Paulus schreibt später in Vers 17 und 18, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wow, die haben ihr Leben verschwendet, die haben das alles für nichts gemacht. Der sagt nicht, ja, wenn es am Ende alles falsch war, haben sie trotzdem ein tolles Leben geführt. Er sagt, nein, die haben alles für nichts gemacht, es war verschwendet. So, mal ganz ehrlich, ich glaube, vielen geht es so, dass die Auferstehung irgendwo nicht ein ganz so greifbarer Glaubenspunkt ist, oder? Also mir ging es jahrelang so. Jahrelang habe ich nicht so wirklich verstanden, warum ist eigentlich die Auferstehung so wichtig. Das Kreuz, ja, aber warum die Auferstehung? Ich meine, Jesus ist doch am Kreuz gestorben für unsere Sünden. So, das Kreuz ist irgendwo ein geläufiges Symbol. Es gibt Kreuzketten, Kreuzohrringe, Kreuztattoos. 50 Cent hat sich den ganzen Rücken vollgekleistert mit einem Kreuz. So, das kann man irgendwo greifen. Wie stellst du jetzt die Auferstehung dar? Weiß ich, vielleicht mit einer Kette vom leeren Grab oder weiß ich nicht. Also es ist irgendwie nicht so was Griffiges und nicht, also weder symbolisch noch irgendwo glaubenstechnisch, glaube ich, für viele Leute. Aber der Punkt ist der, wenn alles, was wir über Jesus sagen könnten, wäre, dass er am Kreuz hing und dort gestorben ist, was absolut historischer Fakt ist, by the way. Es gibt im Grunde niemanden, außer vielleicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die von der historischen Forschung null ernst genommen werden, die was anderes glauben. Also auch wenn sich Mythen immer wieder halten, von wegen Jesus hätte in Indien gelebt oder was es da alles so auf Galileo dann immer gibt, um Ostern herum, wenn dann irgendwelche Spekulationen über Jesus angestellt werden. Das ist ein historischer Fakt. Aber wenn es alles wäre, dass Jesus gestorben ist, wenn es alles wäre, dann wäre er einfach nur in einer Kategorie mit vielen anderen Menschen. Jesus war weder der Erste, der gekreuzigt wurde, noch der Letzte. Viele Leute starben am Kreuz. Das alleine lässt Jesus noch nicht hervorstechen. Aber das, was danach passiert ist, die Auferstehung Jesu von den Toten, ey, das ist unique. Das ist special. Und das hebt Jesus von jedem anderen Wanderprediger und von jedem anderen Religionsstifter komplett ab. Denn am Kreuz ist Jesus für unsere Schuld gestorben, aber durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Er ist von den Toten auferstanden, hat damit die Macht des Todes besiegt und so ein neues Leben möglich gemacht. Am Kreuz, da stirbt unser alter Mensch, aber dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lässt uns zu einem neuen Leben wiedergeboren werden. Das zeigen wir auch in der Taufe, die deswegen in der Bibel auch immer bei Mündigen, bei erwachsenen Menschen gemacht wurde. Du zeigst nämlich an, was da passiert. Am Kreuz stirbt dein alter Mensch, du wirst untergetaucht, dein alter Mensch stirbt, du wirst auferweckt zu einem neuen Leben mit Christus. Und der Kreuzestod von Jesus und seine Auferstehung sind deshalb zwei Seiten von derselben Medaille. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir dieses neue Leben nicht. Aber reicht nicht das Kreuz für unsere Rettung, kann man sich fragen? Hat Jesus nicht am Kreuz unsere Strafe getragen und uns dadurch sein Blut von aller Sünde freigemacht? Und es ist wichtig, ey, es ist nicht die Substanz Blut, die uns irgendwo von unserer Sünde freimacht. Es war nicht so, dass jetzt damals zur Zeit von Jesus irgendjemand, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter vom Roten Kreuz, hingehen hätte können, ihm einen Liter Blut abpumpen und dann das Blut von Jesus in Ampullen verkaufen, um so quasi den Leuten, die das dann trinken, irgendwie die Sündenvergebung zu schenken. So funktioniert das nicht, so als hätte das Blut von Jesus in sich selbst eine magische Kraft. Wir kriegen nicht Vergebung unserer Sünden durch eine Art geistliche Heilsmittelarznei, sondern indem wir unser Vertrauen auf die Person Jesus setzen und auf das, was er dort am Kreuz gemacht hat. Wir haben kein Heilmittel gegen die Sünde, sondern wir haben einen Heilsmittler. Okay, wir haben kein Heilmittel gegen die Sünde, sondern wir haben einen Heilsmittler. Es hängt alles von der Beziehung zu Jesus ab, die wir haben oder nicht haben. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was wäre er dann noch? Richtig, tot. Du kannst kein Vertrauen in eine tote Person setzen. Du kannst keine Beziehung zu einer toten Person haben. Der Glaube an eine tote Person macht keinen Sinn. Deswegen macht es auch keinen Sinn, zu einer toten Person zu beten. Und kein Toter kann als Mittler zwischen uns und Gott fungieren. Auch nicht als ein Heiliger, sozusagen. Sondern alleine Jesus ist der Mittler. Alleine der Mensch Jesus ist der Mittler zwischen uns und dem Vater, weil er von den Toten auferweckt wurde. So in eine tote Person kannst du kein Vertrauen setzen. Die größten Männer dieser Welt, die über diese Erde gelaufen sind, können mir nicht mehr helfen. Egal wie mächtig sie waren, egal wie groß ihre Königreiche waren, sie sind tot, sie verrotten in der Erde. So wie jeder andere Religionsstifter auch. Aber Jesus ist eben kein Religionsstifter, der in der Erde verrottet ist, sondern er ist von den Toten auferweckt worden und er lebt und er handelt. Und der christliche Glaube ist deswegen nicht ein System von Gedanken über Gott, sondern eine Beziehung zu einer lebendigen Person. Das Rechnen mit seiner Kraft und seiner Gnade, das Vertrauen und das Festhalten an ihm. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn er nicht lebt, dann wird es nichts bringen, an ihn zu glauben. Aber er ist auferstanden, Halleluja, und deswegen macht der Glaube an ihn Sinn. Deswegen ist es nicht sinnlos, sondern es macht Sinn, das zu ihm zu beten, zu ihm zu singen und sein Vertrauen auf ihn zu setzen, weil er lebendig ist. Und deswegen führt kein Weg an der Auferstehung vorbei. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist auch alles, was mit diesem christlichen Glauben zusammenhängt, für die Katz. Alles. Alles baut auf diesem Event auf. Du hättest niemanden, zu dem du beten kannst, wenn Jesus noch tot wäre. Und du hättest nicht mal deine Bibel in der Hand. Okay, du hättest keine Bibel in der Hand, weil Paulus... Er schreibt in Vers 15, nicht nur das, wir stehen als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Als er sagt, dass er und die anderen Apostel falsche Zeugen und damit Lügner wären, Lügner, die andere an der Nase herumführen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Sie wären nicht einfach nur Leute, die sich halt geirrt haben, sondern Betrüger, die eine Fake-Botschaft in die Welt gesetzt haben und andere an der Nase herumgeführt haben. Die behaupten, Jesus als Auferstandenen gesehen zu haben, obwohl sie das gar nicht haben. Und es wäre eine sehr dramatische Sache, denn es hängt sehr viel ab von der Glaubwürdigkeit der Apostel. So zum Beispiel war einer der Kriterien, nach denen entschieden wurde, ob ein Buch ist in das Neue Testament schafft oder nicht, ob dieses Buch von einem Apostel geschrieben wurde oder von einem Schüler der Apostel. Also ob eine christliche Lehre richtig war oder nicht, hing auch da in der frühen Kirche immer schon davon ab, ist es in Übereinstimmung mit dem, was die frühesten Christen geglaubt haben, die am nächsten an Jesus dran waren. Das heißt, du hättest keine Bibel in der Hand, wenn die Apostel alle Lügner gewesen wären. Dann kannst du diese Bibel in die Tonne kloppen, wenn diese Leute, die der Maßstab dafür waren, was da reinkommt und was nicht, alles Lügner und Betrüger waren. Und wäre Jesus nicht auferstanden, dann hätten die Apostel über seine Auferstehung gelogen. Du kannst Bibel in den Papierkorb schmeißen. Alles wäre unglaubwürdig, was sie gesagt haben. Und auch alles, was Jesus gesagt hat, wäre unglaubwürdig. Denn Jesus, er hat mehrfach angekündigt, dass er sterben und von den Toten auferstehen wird. So, und im Alten Testament, da steht, also dreimal hat er das angekündigt insgesamt. Klar und deutlich und mehrfach indirekt. Im Alten Testament steht... in 5. Mose 18, Vers 19, das ist das Erkennungszeichen, ob ein Prophet wirklich im Namen Gottes redet, ob seine Prophetie eintrifft oder nicht eintrifft. So, da gab es keine Trefferquote, dass du auch mal daneben liegen konntest. Da gab es kein, ich puste jetzt mal in der geistlichen Welt Corona weg, sondern da war die Frage, das konntest du nicht einfach machen, da war die Frage, ist es eingetroffen oder nicht? Und wenn es nicht eingetroffen ist, dann war der Beweis vom Alten Testament her, dass es nicht von Gott ist. Und dann gab es dafür in der alttestamentlichen Zeit noch, nicht mehr heute, die Todesstrafe. So, das heißt, Jesus, der hat dreimal angekündigt, dass er sterben und von den Toten auferstehen wird. Wäre er nicht auferstanden, dann bräuchten wir auch alles andere, was Jesus sagt, nicht ernst zu nehmen. Dann wäre er im Alten Testament sogar gesteinigt worden. Dann wäre er entweder ein Verrückter mit religiösem Wahn oder ein Lügner. Und man muss sich das mal klar machen, weil Jesus sich eben nicht beschränken lässt auf die Rolle von einem guten Morallehrer. Er lässt sich nicht beschränken auf die Rolle von einem guten Guru, der uns irgendwo gute Lebensweisheiten weitergegeben hat. Wir können nicht die Teachings von Jesus betrachten, unabhängig von seiner Person. Weil das, was er teacht, das, was er lehrt, gründet er immer auch auf sich als Person. Wir können unseren Nächsten gar nicht lieben wie uns selber, wenn nicht er mit seiner Kraft in uns lebt, der uns dazu und uns dazu befähigt. Wir schaffen es gar nicht, unsere Feinde zu lieben, wie Jesus es uns anweist. Wenn er nicht in uns lebt, durch dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferstehen lassen hat und in uns wirkt und handelt. Von daher, wenn du kannst die Person Jesus nicht trennen von seiner Botschaft. Und C.S. Lewis, der Autor der Chroniken von Narnia, der hat dazu mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt: Ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten, äußerst beschränkten Aussage über Jesus anzuschließen. Ich kann Jesus als großen ethischen, moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann gar kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger, wie einer, der behauptet, er sei ein Huhn, oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Entweder oder. Er kann nicht beides sein. So, jeder kann ja sagen, dass er von Gott gesandt ist. Jeder kann ein Buch schreiben und behaupten, es sei von Gott eingegeben. Das zu behaupten ist erstmal nicht schwer. Das kann auch ich jetzt hier und heute machen. Die Frage ist, womit begründe ich das? Worauf stützt sich das, was ich da sage? Die Religionsgeschichte ist voll von Menschen, die aufgetreten sind und gesagt haben, sie sind von Gott gesandte Menschen. Aber warum sollte man jemandem glauben, der das behauptet? Was für einen Grund hat man, sein Vertrauen in seine Worte zu setzen? Wir haben schon am Anfang gesehen, die Gefühle alleine können es nicht sein. Es muss auch eine objektiv verifizierbare Grundlage geben. Es muss irgendwo eine Glaubwürdigkeit dahinter stehen. Und Jesus, er sagt krasse Dinge über sich selber. Jesus, er sagt, dass er das Brot der Welt ist und unser Hunger nach Leben bei ihm gesättigt wird. Er verspricht, dass wir bei ihm ein erfülltes Leben finden werden. Er sagt über sich selber, dass er der Retter der Welt ist, dass er das Licht der Welt ist. Er behauptet von sich selber an vielen Stellen, macht er das völlig klar, dass er Gott ist, dass er diese ganze Welt geschaffen hat. Und es sind krasse Aussagen. Was für einen Grund hätte man, ihm das einfach so zu glauben? Und die Antwort ist: Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir gute Gründe, auch alles andere, was er über sich selbst sagt, zu glauben. Wir müssen nicht blind glauben. Wir müssen nicht blind vertrauen. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, drückt quasi den Glaubwürdigkeitsstempel auf alles, was er sagt und tut. Es ist wie die Bestätigung aus dem Himmel: Dieser Mann, er ist kein Schwätzer, er ist der, der er behauptet zu sein. Er ist wirklich das Licht der Welt. Er ist wirklich unsere Hoffnung. Er ist wirklich der Retter der Menschen, der unsere Schuld auf sich nimmt. Er ist wirklich Gott, der uns zu sich einlädt, der uns so sehr liebt, dass er an diesem Kreuz hängt und alles für uns hingibt. Und darum ist diese Frage heute Morgen, wer ist Jesus, immer auch damit verbunden, wie hat er behauptet, wie hat er belegt, dass er der ist, der er behauptet zu sein? Und weil er von den Toten auferweckt wurde, dürfen wir wissen, er ist der behauptet zu sein. Aber die Frage ist gar nicht so sehr nur, wer ist Jesus, sondern die Frage ist auch, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und kennst du ihn schon? Hast du ihn schon in deinem Leben eingeladen? Kannst du von dir sagen, dass du in einer Beziehung mit ihm lebst? Kannst du von ihm sagen, dass er dein Freund, dass er dein Herr, dass er dein Begleiter ist? Dass er dein Gott, dass er dein Retter, dass er dein Licht, dass er dein Halt, dass er dein Tröster ist? Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dann will ich dich heute Morgen von diesem Livestream aus einladen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Dann will ich heute Morgen dich einladen zu sagen: Jesus, werde du mein Gott. Vergib du meine Sünde. dass das am Kreuz passiert, das soll nicht nur ein historisches Event vor 2000 Jahren sein, sondern es soll was sein, was mit meinem Leben zu tun hat. Ich will dir meinen ganzen Mist bringen. Und komme du mit deiner Auferstehungskraft in mein Leben und hol mich raus aus dem ganzen Bösen und Toten, wo ich gerade drinne stecke und selber nicht rauskomme. Und er ist da. Er will dir seine Freiheit, er will dir sein Leben schenken. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die wird in deinem Leben wirksam sein. Und dazu lade ich dich heute ein, treff eine Entscheidung für diesen Jesus. Amen. Und wenn du zu Hause bist und diese Entscheidung getroffen hast, dann schreib uns doch über unsere Homepage oder auch über Instagram. Und wir wollen uns sehr gerne mit dir in Verbindung setzen und mit dir helfen, deine nächsten Schritte zu gehen.